Es ist nicht lang nach Mitternacht. In einigen Zelten herrscht bereits emsiger Betrieb. Die Zeit der kühlen Dämmerung soll zur Reise genutzt werden. Deshalb heißt es Beeilung. Etwa 7 Tage soll die Reise dauern. Dafür ist einiges an Proviant nötig. Wo soll es denn hingehen? Fragt einer der beiden Knechte den anderen. Sie beide sind ausgewählt worden, um ihren Herrn und dessen Sohn auf der Reise zu begleiten. In das Land Moria, sagt der Chef. Das sind 3 Tagesmärsche für uns, antwortete der andere. Aber was er dort zu schaffen hat, das hat er mir nicht gesagt. Für das, was er vorhat, braucht er offenbar nicht länger als 1 Tag. Dem Herrn scheint der Gedanke heute nachgekommen zu sein, denn gestern war noch keine Rede von einer Reise, bemerkte sein Kumpel. Ich verstehe auch nicht, warum wir so überstürzt aufbrechen. Abraham ist doch sonst nicht so launisch. Nachdem sie zu ihrem langen Marsch aufgebrochen sind, geht das Gespräch der beiden Knechte weiter. Hast du es auch bemerkt? Unser Herr ist sehr bedrückt. Ein Ausflug scheint das nicht zu werden, obwohl der junge Herr doch ganz vergnügt ist. Komm, wir fragen ihn einfach mal, ob er weiß, warum wir nach Moria reisen. Und tatsächlich, Isaak weiß Bescheid. In der Nacht hat Gott mit meinem Vater geredet. Er soll auf einem Berg in Moria ein Brandopfer bringen. Seht doch, deshalb ist einer der Esel mit dem Brennholz bepackt. Mich wundert nur, dass mein Vater so ernst und traurig ist. Es ist Abraham anzumerken, dass er versucht, möglichst keine Gefühlsregungen zu zeigen. Immer wieder wendet er sich von seinem Sohn ab. Aber die Trauer in seinen Augen lässt sich nicht verbergen. Während der Reise wird wenig gesprochen, wie immer. 3 lange Tage, Zeit zum Grübeln, Zeit zum Fragen, Beten, auch Zeit, um noch umzukehren. Herr, warum nur? Ich verstehe dich nicht. Immer wieder sieht Abraham heimlich in das Gesicht seines Sohnes. Was für ein lieber, gesunder Junge. Wie froh sind sie gewesen mit ihm. Isaak, der Lacher. Ja, ein fröhlicher, lachender Junge ist er wirklich. Sarah und sogar Eliezer, wie sind sie aufgelebt, seitdem Isaak auf der Welt ist. Und ich erst. Nie in meinem Leben war ich so glücklich, wie in den letzten Jahren, seitdem Isaak da ist. Was wird Sarah sagen, wenn ich ohne ihn zurückkomme? Wie kann ich ihr unter die Augen treten? Wie wird das Leben weitergehen ohne ihn? Ich will gar nicht daran denken. Ach, könnte ich nur an seiner Stelle. Die Übernachtungsvorbereitungen gehen routinemäßig vor sich. Alle helfen mit. Versorgen des Lasttiers, Zeltaufbau, Essenszubereitung. Abraham kann kaum etwas essen. Als bald darauf alle schlafen, geht er ein wenig abseits. Er redet mit Gott, er fleht ihn an. Er erinnert sich an sein Eintreten für die Städte Sodom und Gomorra. Er erinnert sich an seine Fürbitte für Lot und dessen Familie. Er erinnert sich, wie er für den kranken Philisterkönig Abimelech und dessen Familie vor Gott eingetreten ist. Und immer hat Gott ihn erhört. Sodom hätte er sogar wegen 10 Gerechter verschont. Herr, verschone doch meinen Sohn. Am nächsten Morgen, nach der morgendlichen Anbetung und dem Essen, geht es früh weiter. Rasch und mit sicheren Handgriffen sind die Zelte abgebaut. An diesem Tag fällt Isaak die veränderte Mimik seines Vaters besonders auf. Ihm ist nicht entgangen, dass sein Vater sich bereits mehrmals unauffällig die Tränen fortgewischt hat. Er sagt zu sich selbst, Vater ist auf dem Wege, Gott zu begegnen. Und die Engel werden vielleicht herabsteigen und mit ihm reden wie in Hebron. Ist es vielleicht das, was ihn bewegt? Auch in der 2. Nacht kann Abraham nicht einschlafen. Lange sieht der alte Mann in das gelöste Gesicht seines schlafenden Sohnes. Abraham betet, Herr, Ich danke dir für mein reiches Leben. Ich danke dir, dass du mich bisher so großartig geführt hast. Du hast es gnädig hinausgeführt, auch als ich mein Vertrauen nicht auf dich warf. Immer wieder hast du mich aufgerichtet, mir meine Schuld vergeben und mein Haupt erhöht. Herr, ich danke dir für deine wunderbaren Verheißungen, die du mir und meinen Nachkommen gegeben hast. Ich danke dir für die Erfüllung deiner Verheißung in meinem Sohn Isaak, mein Gott. Und nun hast du mich auf die schwerste Reise meines Lebens gesandt. Du kennst mein Herz. Ich will dir gehorchen. Dennoch flehe ich dich an, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Die Reise geht weiter. Moria kommt immer näher, man kann den Berg von weitem sehen. Abraham befällt das kalte Grausen, wenn er an das denkt, was dort geschehen soll. Wie soll das zugehen? Wie wird das sein? Wie soll er nach dieser Tat weiterleben? Nach dieser grauenvollen Tat, die doch Gott so deutlich und unerbittlich von ihm verlangt hat. Immer wieder muss er seine Gedanken in Gottes Hände befehlen. Sein Kopf droht zu zerspringen. In der dritten Nacht bleibt er lange am Schlafplatz seines Sohnes sitzen. Er wartet, bis er eingeschlafen ist. Wie oft war er in der Vergangenheit so dagesessen und hatte sich nicht satt sehen können an Isaaks klaren, ruhigen Gesichtszügen im Schlaf. Isaak, mein schöner Junge, mein Lacher, wie kann ich dich jemals hergeben? Nach diesen Tagen und Nächten des Fastens und Betens ist Abraham innerlich ruhiger geworden. Herr, ich lege alles in deine Hände. Dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Du hast mir so deutlich gesagt, was du verlangst. Bitte, gib mir die Kraft, alles gut zu machen. Du hast meinen Sohn Isaak zum Träger deiner Verheißungen gemacht. Du kannst ihn sicher wieder aus den Toten zum Leben erwecken, damit sich dein Versprechen erfüllt. Als Abraham so im Gebet mit Gott ringt, erlebt er, wie Gott ihn auf unerklärliche Weise wieder aufrichtet. Er ahnt, dass die Glaubenseinsicht, die in dieser Nacht in seine Gedanken kam und dann während des Gebets in sein Herz fiel, dass diese Erkenntnis von ganz besonderer Bedeutung ist. Das will er sich für die Zukunft merken. Sein Herr ist der Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, als wäre es schon da. Kann man nachlesen im Hebräer 11. Am Morgen weist Abraham seine beiden Knechte an, mit dem Esel zurückzubleiben und zu warten. Und voller Zuversicht fügt er noch hinzu, aus einem ganz neu vertieften Vertrauen zu Gott: Der Junge und ich wollen zu dem Berg Moria gehen, und wenn wir dort angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Für die letzte Wegstrecke wird das Feuerholz auf den Rücken Isaaks gepackt, während Abraham die anderen Sachen für das Opfer mitnimmt. Aber das Wichtigste fehlt. Unterwegs fragt Isaak seinen Vater, was er ihn schon die ganze Zeit fragen wollte: Feuer und Holz haben wir, sogar das Schlachtmesser hast du dabei. Aber wo ist das Tier zum Brandopfer? Abraham antwortet: Mein Sohn, Gott wird sich ein Brandopfer ausersehen. Und so gehen sie miteinander weiter, Vater und Sohn. Als sie in dem von Gott bestimmten Berg angekommen sind, beginnt Isaak sorgfältig Steine auszusuchen und herbeizutragen. Abraham schichtet mühsam und stumm die Felsbrocken zu einem Opferaltar aufeinander. Er lässt sich sehr viel Zeit. Schließlich atmet Isaak ungeduldig auf. Boah, alles geschafft, endlich. Ein schöner Altar ist es geworden, nicht wahr, Vater? Und jetzt? Und jetzt folgen die schrecklichsten Minuten im Leben des alten Mannes. Jetzt kann er die Stunde der Wahrheit nicht länger aufschieben. Setze dich hierher neben mich, ich will dir etwas erklären. Und nun legt der alte Patriarch seinen Arm um den Jungen und erzählt ihm die Geschichte seines ganzen Lebens. wie Gott ihn aus einem sorgenfreien Leben in Fülle und Wohlstand herausführte aus Ur und seinem Vaterhaus. Und wie Gott sein Leben in Kanaan trotz vieler Strapazen und Entbehrungen reich machte und ausfüllte. Abraham erzählt von der schmerzlichen Trennung von Lot, von seinem Verzicht auf das gute Land und den Reichtum, den Gott ihm daraufhin schenkte. Er erzählt von der tragischen Trennung von Ismael, dem Sohn der Hagar, und der Segensverheißung, die ihm und dessen Nachkommen gilt. Auch von den anderen Segensverheißungen berichtet er und bekennt seinem Sohn, dass er gar nicht alle zu fassen vermag. Ich soll ein Vater vieler Völker werden, und durch dich, mein Sohn, will Gott einen ewigen Bund aufrichten, und durch deine Nachkommen sollen alle Geschlechter gesegnet werden. Dann erzählt er ihm von seiner ungewöhnlichen Geburt und schließlich unter Tränen von dem Befehl, den Gott ihm vor 3 Tagen gegeben hat. Ich verstehe nicht, warum Gott das verlangt und was er vorhat. Aber eines kann ich dir versichern, mein Sohn. Es ist schwerer für mich, dich zu opfern, als mich selbst. Du bist mir lieber als mein eigenes Leben. Aber Gott hat es mir geboten und ich habe mich entschieden, Gott immer zu gehorchen. Ich stelle mir vor, wie sie nach diesen Worten miteinander weinen und wie Abraham seinem entsetzten Sohn dann festbindet und auf das Feuerholz legt, wie Isaak wimmert und in Todesangst schreit. Noch einmal betet Abraham flehentlich, aber Gott schweigt. Mit unbeschreiblichem Schmerz nimmt er schließlich das Schlachtmesser und opfert zu dem gezielten Todesstoß aus. Genau in dieser Sekunde, nicht vorher, ruft eine Stimme vom Himmel herab. Ich zitiere: Abraham, Abraham. Ja, erwidert er, und der Engel rief: Halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Er nannte den Ort: Der Herr sorgt vor. Noch heute sagt man: Auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel her und sagte zu Abraham: Ich schwöre bei mir selbst, sagt der Herr, weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Bei allen Völkern der Erde werden die Leute zueinander sagen: Gott segne dich wie die Nachkommen Abrahams. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast. Rasch schneidet Abraham die Fesseln seines Sohnes durch und schließt ihn überglücklich in die Arme, als sie den Widder hinter sich hören, ihn zum Opfer bereiten und Gott anbeten, erkennt Abraham die doppelte Erfüllung seines prophetischen Wortes. Sie werden tatsächlich beide zurückkehren. Sie werden leben. Gott sieht unser Herz an, unsere Hingabe. Er will nicht unseren Tod. Und Gott hat sich tatsächlich ein Brandopfer ausgesucht. Ich kann mir denken, dass es in diesen Minuten war, als Abraham in die Zukunft blicken durfte und erkannte, welches Opfer sich Gott wirklich ausersehen hat. In Johannes 8, Vers 59 sagt Jesus: Abraham sah meinen Tag und freute sich. Sah Abraham Jesus, den Sohn Gottes, kommen nach Jerusalem? In die Stadt mit dem Tempel, genau an der Stelle, wo jetzt gerade sein Opfer von den Flammen verzehrt wird. Hier auf dem Berg Moria wurde rund 1000 Jahre später der Tempel Salomos errichtet, um dort Gott Opfer zu bringen. Und wiederum rund 1000 Jahre später wurde Jesus, der Christus, der Sohn Gottes, hier geopfert, nur wenige 100 Meter entfernt vom Opferaltar des Tempels. Damals nutzte man einen Schutt- und Geröllhügel als Hinrichtungsstätte für den König der Juden. Dort auf diesem Schädelhügel namens Golgotha, wurde 2000 Jahre nach Abrahams Opfer auf Moria der menschgewordene Sohn Gottes auf grausame Weise zu Tode gemartert. War der Moria-Auftrag schon dunkel und rätselhaft schrecklich? War der ganze Opferkult Israels mit seinen Unmengen an geschlachteten Tieren schon ekelerregend und abstoßend? War das Pessachgeschehen mit seinem jährlich wiederholten Festritus schon unästhetisch und grausam, weil das Blut von Opferlämmern fließen musste? Wie viel abstoßender und unfasslicher ist doch das, was an Karfreitag auf Golgotha geschah. Eine Hinrichtung, ein schändlicher Vorgang voller unsäglicher Qualen, körperlicher und ich glaube vor allem seelischer Art für diesen Delinquenten und dazu auch für den Vater im Himmel. Abgebildet in dem Leid und Schmerz Abrahams auf Moria. So ist diese Kreuzigung Jesu Jahrtausende zuvor vorbereitet und vorangekündigt worden und warf ihre schreckliche Schatten voraus. Beide geistlichen Stränge, sowohl der israelitische Opferkult als auch das alljährliche jüdische Pessachfest, münden ein in das Blutopfer von Golgatha. Und dieses Geschehen am Kreuz mündet in den schlimmsten Tiefpunkt, als Jesus mit den Worten des Psalms 22 zum Himmel schreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Schrei zerreißt die Welt. Was ist dort geschehen? Welches unbeschreibliche Drama hat sich abgespielt im Herzen des Menschen Jesus, der doch in so einzigartiger Weise aus Gott, mit Gott und für Gott lebte, der in so enger, intimer Weise den Vater im Himmel mit Abba anredete. In seinem Sterben am Kreuz erlebt der Gottessohn Jesus, der zugleich Menschensohn war, das Schrecklichste, das einem Menschen widerfahren kann, Gott verlassen zu sein. Indem Gott seinen Sohn verließ, übergab er ihn dem Gericht. Und Jesus erschrickt in seinen Todesqualen über den zornigen Gott. Erst wenn wir dieses Geheimnis dieser Wahrheit verstehen, das Jesus so formulierte: Der Vater lässt mich nicht allein, oder ich und der Vater sind eins. Erst wenn wir diese Wahrheit begreifen, können wir erahnen, welches Leid hier Sohn und Vater erdulden. Indem der Vater den Sohn nicht verschont, schonte er sich selbst nicht. Er, Gott, ist selbst der Betroffene. Gott sieht nicht unbeteiligt zu, was hier geschieht. Nein, er, Gott, ist hier der Aktive. Er ist betroffen. Durch sein Wirken geht ein Riss. In unvorstellbarer, paradoxer Weise steht Gott gegen Gott. Ringt Gott mit Gott, überwindet Gott sich selbst. Hier wird der tiefste Sinn und Zweck der Dreieinigkeit verstehbar. Gott trägt den ganzen Irrsinn dieser Welt in sich selbst aus. Mit diesem Irrsinn dieser Welt lade ich euch einmal so einen inneren Film ablaufen zu lassen, wie es in unserer Welt heute aussieht. Geht an verschiedene Stellen in dieser Welt, zu den Gruben in Afrika und Indien, wo Menschen versklavt arbeiten, Kinder Sklaven sind. Denkt an die Kriege in dieser Zeit, aber auch an die Kriege und Grausamkeiten der Menschen in der Vergangenheit, die sich gegenseitig abschlachten, sich verstümmeln, einander missbrauchen, unterdrücken. Was für ein Leid, das wir selber in unserem Leben schon manchmal angerichtet haben, um uns herum. Wir können es kaum erahnen, was Männer, Frauen antun. Man kann es kaum glauben, was sich da im Netz abspielt. Der Irrsinn dieser Welt. Und Gott leidet daran. Er schaut nicht weg. Der Fluch über den Gehängten trifft Gott selbst. Sieht niemand anders, kein Mensch kann, kein Himmel und kein himmlisches Geschöpf, niemand anders als Gott selbst kann auf diese Weise Gerechtigkeit schaffen. Dieses Leid, diesen Schmerz haben wir versucht, an dem Menschen Abraham nachzufühlen. Diese Qualen von Golgotha aber sind innergöttliches Geschehen. An Karfreitag ist das prophetische Wort Hoseas erfüllt worden, wo es heißt, mein Herz steht gegen mich auf, meine Reue brennt mich völlig aus. An Karfreitag hat dieser Umsturz im Herzen Gottes stattgefunden. Statt den wohlverdienten Gerichtskonsequenzen kann seitdem Gottes Liebe und Gnade Raum greifen in der Welt der Menschen und so auch in unserem Leben. Seit Karfreitag hat sie freie Bahn zu unserem Herzen und umgekehrt, seit dem Tod Jesu am Kreuz, ist ein roter Teppich ausgerollt zum Vaterherzen Gottes. Der Teppich, ja, der Teppich ist blutdurchtränkt. Aber allein dadurch kann diese tiefe Kluft überwunden werden. Der Tod Jesu hat uns Ungerechten gerecht gemacht. Denn das letzte Wort Jesu am Kreuz ist das. Es ist vollbracht. Tetelestai, es ist bezahlt. Alle Schulden sind gezählt. Getilgt, Jesus ist am Ziel seines Lebens und Stärkens. An jedem Abendmahl, besonders aber an Karfreitag, verkünden wir den Tod des Herrn, weil in Jesu Tod unser Heil begründet ist, ganz ohne unser Zutun. Allein aus Gnade kann Gottes Arm uns seither erretten und heilen und uns in seine ewige Nähe ziehen. Deswegen freuen wir uns auf die Mahlfeier miteinander. Amen.